Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich nehme an, wenn du dir diese Folge anhörst, dann hast du entweder schon einige Folgen des Podcasts gehört und willst vielleicht ein bisschen mehr über Magnus erfahren. Oder du kennst Magnus und mich vielleicht schon länger aus dem Radio und bist deshalb ein wenig neugierig. Diese Folge haben wir schon im Jahre 2019 aufgenommen, denn so lange wollte ich unbedingt schon einen Podcast mit Magnus machen. Magnus kann und weiß ja eine ganze Menge und er ist eloquent und meinungsstark und zumindest wenn ich ihn im Radio interviewe, ist er auch nach 5-6 Minuten immer noch nicht zufrieden und hat noch eine Menge zu erzählen. Trotzdem war er sich damals noch nicht sicher, ob ein Podcast das richtige Format für ihn wäre. Und um ihn davon zu überzeugen, bin ich zu ihm gefahren. Er war gerade bei Freunden in Berlin zu Besuch. Es war spät abends nach einer Veranstaltung, die ich moderiert hatte. Wir beide sind allerdings Nachteulen und dann bin ich in die Wohnung der Freunde gefahren, habe meinen Laptop und ein einziges Mikrofon für uns beide sehr leise aufgebaut. Die Freunde waren zu dem Zeitpunkt nämlich schon im Bett und wir haben das folgende Gespräch aufgezeichnet, wo es unter anderem darum geht, wie und warum Magnus Arzt geworden ist, aber wir beschäftigen uns auch mit Inhalten, vor allem mit Multitasking. Die Qualität dieser Folge ist vielleicht nicht ganz so gut wie die anderen, das werdet ihr auch beim Hören bemerken. Zum Beispiel haben wir deutlich mehr Hall auf unseren Stimmen, aber ich glaube trotzdem, dass es inhaltlich so spannend ist, dass es sich lohnt hinzuhören. Und deswegen jetzt also viel Spaß beim Hören.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Ich habe jetzt mal die Aufnahme gestartet. Und zwar habe ich mir gedacht, bevor wir über unser Thema sprechen, weil die Leute uns ja nicht alle so kennen, wie sie sollten. Erzähl mir doch mal, warum bist du überhaupt Arzt geworden? Und warum speziell Neurologe?
Arzt bin ich geworden, weil ich es einfach spannend fand.
Spannend, weil du wusstest, was du tust, oder spannend, weil das cool ist, man geht zu so jemand, der ist wichtig, der hat einen weißen Kittel, der verdient ganz gut.
Das klingt jetzt kitschig und ich entschuldige mich auch, aber es ist...
Du hast ja schon Wein getrunken, deswegen wird es die Wahrheit sein.
Korrekt, aber es war immer... Es ist immer fast alle Berufe, wo ich mit Menschen umgehe, sind vielfältig, weil die Menschen vielfältig sind. Alle Berufe, wo ich... Man geht sehr nah an Menschen dran, man redet sehr nah mit Menschen, man redet über Dinge, über die mit anderen nicht reden und... Das habe ich im Zivildienst dann ausprobiert und das hat als, ich bin ausgebildeter Krankenpflegehelfer.
Ach so, das hast du im Zivildienst gemacht.
Einjährige Ausbildung, also das ist, wenn ich Hochstapler wäre, würde ich sagen, ich bin Krankenpfleger. Das bin ich formal korrekt nicht, aber ich habe eine Ausbildung, ich kann im Krankenhaus arbeiten, ich habe 3 Jobs, das ist einer davon und das war schon schön und das war dann das, was ich dann auch letztlich wirklich weitermachen wollte.
Ist Krankenpfleger ein schwierigerer Beruf als Arzt? In der täglichen Praxis?
Ein Krankenpfleger ist auf andere Weise schwierig. Man hat auf charmante Weise eng mit Patienten zu tun. Aber man ist, und das ist jetzt, das sage ich nur, weil ich Wein getrunken habe, wirklich. Man ist Ärzten unterstellt. Und wenn man wirklich etwas verändern will, besser machen will, wirklich besser machen will, dann ist es leichter, wenn man das von oben besser macht als von schräg unten. Man mag zwar immer sagen, nein, mit der Hierarchie, wir arbeiten ohne Hierarchien, das ist aber gelogen, das tun wir nicht.
Eng mit Menschen zu tun haben, würde ich sagen, habe ich ja auch. Ne? Also ich treffe ja viele Menschen, rede mit denen und so. Ich habe selten Verantwortung dafür, wie es denen geht oder für deren Leben. Also das ist ja schon, war dir das gar nicht bewusst?
Das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, die Leute lassen quasi die Hosen runter. Die Leute reden wirklich.
Im wörtlichen Sinne bei manchen Ärzten.
Beim Neurologen nur eingeschränkt. Nee, tun sie schon, aber ja, nur die obere Hose. Nein, aber es ist tatsächlich ein Phänomen, dass die Leute sehr persönliche Dinge sagen und das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man Leute seit 2 Minuten kennt und dann über sehr
können.
Hätte ich. An der Tatsache, dass ich Neurologe geworden bin, hat ein einziges Gespräch Schuld. Das kann ich tatsächlich präzise sagen. In dem Präparierkurs, in dem Leichenkurs an der Uni Tübingen hatten wir mal einen Professor, der Hirnforschung machte und wir sprachen dann über die Frage, wie kann dieses merkwürdige Organ, was wirklich total bescheuert aussieht, wenn man es in den Händen hält, wie kann dieses merkwürdige Organ Erinnerungen speichern? Und dann hat er uns erklärt, dass Erinnerungen wahrscheinlich, dachte man damals, wahrscheinlich, zu Recht, nichts anderes sind als neu verschaltete Gehirnzellen auf Milliardenebene. Und das war so faszinierend, dass ich von dem Moment, wirklich von dem Moment an, Professor Breitenberg, so hieß er, folgen wollte und ich wollte Neurologe werden.
Also das kann ich total gut verstehen, wobei interessanterweise du dir jetzt ja ein Feld ausgesucht hast, für das wahrscheinlich noch mehr gilt als für alle anderen Bereiche der Wissenschaft. Je mehr man weiß, umso mehr weiß man, dass man überhaupt keine Ahnung hat, wie zum Beispiel Erinnerungen jetzt gespeichert werden, ne?
Bei Erinnerungen hat man eine grobe Vorstellung, aber es ist tatsächlich so. Das Gehirn ist das Organ, wo wir gucken rein, wir staunen, wir finden, entdecken ein paar Dinge und je mehr man entdeckt, desto mehr merkt man, wo dann noch Dinge zu entdecken wären, die man wirklich überhaupt nicht versteht. Das Herz, mein Gott, 4 Kammern, Pumpe, blub, fertig. Gut, das ist jetzt tatsächlich verkürzt, aber das Gehirn ist in seiner Vielfältigkeit.
Ich möchte mich bei allen Kardiologen hier schon mal entschuldigen, vorbeugen.
Zumal ich ja auch faktisch überhaupt nichts gesagt habe, aber das Gehirn kann man nicht annähernd durch einen Computer ersetzen und auch durch nichts anderes. Und es ist ja auch ein total spannender Gedanke, wird das Gehirn jemals in der Lage sein, sich selbst, das Gehirn, zu verstehen?
Lass uns noch ein bisschen bei dir bleiben. War das ein guter Grund, Neurologe zu werden? Was Professor Breitenbach,
Breitenberg. Also Professor Valentin Breitenberg.
Weil, ist ein schöner Name. Also der hat so da dieses Feuer in dir entzündet. Das kann ich gut verstehen. Und warum dann auch noch Medizinjournalist? Oder ich würde sagen, du bist ja auch weitergehend Wissenschaftsjournalist und manchmal auch einfach Journalist für spannende Sachen, ja? Warum das? Hat Arzt allein genügt wohl nicht, würde ich sagen, oder?
So ein bisschen ist das so. Wir hatten mal ein Seminar, wo eine Frau über mich nach einem Kurzinterview eine Kurzbeschreibung, eine Kurzbiografie schreiben sollte. Und sie schrieb die Überschrift, das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns immer grüner als auf der eigenen Seite. Fand ich völlig schwachsinnig und ich brauchte lange, um zu begreifen, dass das nicht so ganz falsch war. Journalismus war auch eine Art Zufallsbefund, Entdeckung, weil eine Freundin sich an der Hamburger Journalistenschule beworben hatte. Ich das im Grunde ganz lustig fand, mich dort beworben habe, um die Leute kennenzulernen und das Bewerbungsverfahren zu genießen. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, wirklich Journalist zu werden, aber es war dann doch so faszinierend, dass ich es wollte. Und dann hatte ich Glück, dass ich dort auch auf einen sehr guten Lehrer traf.
Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich Moderator werden möchte. Ich will einfach nur ein paar Leute kennenlernen. Aber
Es war so.
Womit verdienst du heute dein Geld? Also mit beidem, mit einem mehr. Ich weiß, du hast eine neurologische Praxis, aber du veröffentlichst auch Artikel, schreibst ab und zu ein Buch, hältst Vorträge. Also ist das so ein Mischmasch? Hast du überhaupt einen Überblick über deine
Kosten? Es ist ein Mischmasch. Letztlich habe ich ihn nicht wirklich. Wirklich nicht. Nicht wirklich.
Und wenn es um den journalistischen Teil geht, lieber schreiben oder lieber sprechen?
Daran seid ja ihr quasi schuld. Bis zu euch lieber schreiben.
Echt?
Ja, natürlich.
Wobei du uns ja als im Radio damals vom Kapital warst, glaube ich noch. Du warst
Kapital. Ich hatte irgendetwas geschrieben über
deine Fitness. Artikel, genau. Du wurdest und deine Kollegen auch wurde ja dem Radio als Interviewpartner quasi fast auf den Schoß gesetzt. Ja, was für ein Zufall, dass wir das dann auch wollten und du so gut warst. Es gab richtige Rundmails damals und jetzt in unserer Ausgabe so und so und unsere Autoren stehen sehr gerne für Sie für ein Interview bereit. Rufen Sie uns an, wir stellen das sofort her und so. Wusstest du gar nicht?
Nein, wusste ich überhaupt nicht.
Und wir hatten ja eine Multimedia-Sendung, der Sven Oswald und ich, und da du hattest was gemacht über Kaffee und dann haben wir gesagt, okay, alle Leute, die wir kennen, die so Coder sind, also programmieren und so in diesem Business unterwegs sind, die trinken Unmengen Kaffee. Mhm. Also haben wir eine gute Ausrede, um so ein sehr wissenschaftliches medizinisches Thema auch mal in einer Multimedia-Sendung zu machen.
So begann eine Liebesbeziehung, die ja schon locker Jahrzehnte alt ist.
Willst du sagen, ich habe ja immer gedacht, du hast in dieser Woche oder in diesen Zeiten beim Kapital in jeder Woche 50 Interviews gegeben.
Ich hatte mit Radio nichts zu tun. Ich war mündlich noch Jungfrau.
Das ist ja super, weil das war dermaßen souverän.
Es war aber so.
Jetzt weiß ich auch, warum. Ich habe dich für so super bescheiden gehalten, weil ich weiß, dass ich am Ende gesagt habe, damals habe ich ja noch großen Respekt vor dir gehabt. Jetzt habe ich ja noch größeren Respekt. Aber habe dich noch gesiezt und habe gesagt, also das hat uns wirklich super gefallen. Wäre das okay, wenn wir mal ein ähnliches Thema haben oder so, dürften wir sie wieder anrufen? Und du hast sehr bescheiden gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut war und so. Aber das war gar keine Bescheidenheit. Das war
nein,
so.
Nein, es war so. Ich kann mich an mein Journalistenlehrer war Wolf Schneider an der Hamburger Journalistenschule. Und ich kann mich tatsächlich an ein Zitat erinnern. Er äußerte sich immer schriftlich. Bei einer Übung verzweifelte er an meinen schriftlichen Endlosschleifen und meinte, schriftlich sind sie ein sperrigerer Gegenstand, als man mündlich vermuten könnte. Vielleicht war das damals schon richtig.
Jetzt hast du immer noch nicht gesagt, was du lieber machst. Jetzt hast du gesagt, was du glaubst, dass du besser machst.
Es gibt darauf keine wirkliche Antwort. Und das ist nicht kokettierend. Es ist so, dass ich eine Zeit lang nur als Journalist gearbeitet habe und wirklich die Gespräche mit Patienten vermisst habe. Und es gibt dann Zeiten, in denen ich nur in der Klinik war und wirklich das journalistische Gespräch mit Interviewpartner vermisst habe. Ich will beides und der Kontrast macht Spaß.
Okay, jetzt war es aber Arzt versus Journalist. Jetzt ging es beim Journalistischen ob Schreiben oder Sprechen. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn es beim Schreiben, wenn man in diesen Zustand kommt, den man Flow nennt, dann ist es super. Manchmal besser als Sprechen. Aber wenn nicht, dann ist es immer blöder, weil Sprechen gerade mit jemandem, wo man sich austauscht, immer leichter ist, angenehmer, spaßiger. So geht's mir. Wie geht's dir?
Ja, es ist zweifelsohne so. Natürlich ist ein Gespräch viel angenehmer. Mhm. Aber wenn man, ein Artikel ist mühsam, aber man erreicht natürlich auch viele Leute. Man erreicht viele Leute mit einem differenzierten Gedankengebäude. Also das kann ich nicht gegeneinander abwägen. Also spaßiger ist das gesprochene Wort. Das geschriebene Wort ist aber nicht unwichtiger.
Nee.
Und Vorträge sind sowieso spaßig, weil da hat man die Situation als Einzelkämpfer unter Kontrolle. Das ist auch, wenn die erste Minute eines Vortrags vorbei ist und gut gelaufen ist, dann sind die verbliebenen 89 Minuten toll.
Geht mir nicht ganz so. Also ich mache das auch gern, Vorträge. Aber da fehlt mir so ein weißt du, ich weiß, dass ich, wenn ich das alles plane und vorbereite, einen super Vortrag halten kann. Das ist nicht sportlich. Sportlich ist es, wenn jemand wie du da sitzt, der einem dann auch mal irgendwie einen Stock zwischen die Speichen tut oder einem zeigt, dass man doch nicht so clever war, wie man dachte, oder den besseren Gag hat. Dann wird's erst so richtig würzig.
Ich bin einverstanden. Sportlich ist, wenn man sich darauf verlassen kann, dass das Gegenüber versteht, was man gesagt hat und nachfragt, wenn es in sich nicht schlüssig ist. Sportlich ist, wenn ich euch den Satz, ja, Vegetarier leben tatsächlich spürbar, messbar länger als Nicht-Vegetarier. Und ich dann mich darauf verlassen kann, dass ihr das nicht einfach so im Raum stehen lasst, sondern kritisch nachfragt, liegt das wirklich daran, dass die Leute kein Fleisch essen? Ich habe schon Moderatoren erlebt, die dann eben im Sinne von dem Loriot'schen, es gab ein Interview von Loriot, erfundenes Interview, wo jemand einen Astronauten interviewt und es stellt sich relativ kurz nach Beginn des Interviews raus, der Mann ist nicht Astronaut, sondern Verwaltungsinspektor und der Interviewer zieht sein Interview trotzdem gnadenlos durch und redet mit dem über Beschleunigung und ähnliche Dinge.
Eine wahre Geschichte ist mir passiert, bei Radio 1, da war ich aber noch kein Moderator, da durfte ich mal über einen Kinofilm sprechen, bevor er gefragt worden, sag mal, kennst du eigentlich Harold and Maude? Sag ich, nee, wollte ich schon immer mal sehen. Ja, wir haben jetzt so eine Reihe, wo wir Klassiker wieder ins Kino bringen. Willst du dir das ansehen und dann über den Film sprechen, wie der auf dich wirkt und so? Ja, total gerne. Bin ins Kino gegangen, habe Harold and Maude gesehen. Ein fantastischer Film, kann ich jedem, der ihn nicht kennt, nur empfehlen. Ich finde, man sollte ihn umso eher sehen, je jünger man ist. Also ich habe ihn viel zu spät gesehen, ich war schon Mitte 20. Ich glaube, das ist was für Teenager. Und der Moderator, dessen Namen ich hier nicht nenne, aber ich lasse den gerne bei jeder Live-Begegnung aus mir rausquetschen, sagte dann, die Musik von dem Film, das ist ja Cat Stevens und so, die ist ja rausgekommen, das Album in dem Jahr, in dem du geboren bist, ne? Sagte der. Und ich sage, nicht ganz, ich bin 70 geboren und das Album ist 68 rausgekommen. Aber ist ja kein Problem. Also kannst du ja sagen, 2 Jahre vor deiner Geburt. Ist ja genau, ist ja noch schöner. Ja. Dann guckte der aus dem Fenster. Da hoppelten damals immer so Hasen vor dem Studio rum auf der grünen Wiese. Und dann war der Song fast zu Ende. Und dann drehte er sich zu mir um und sagte, also wie abgesprochen, ich sage jetzt gleich, das Album mit der Musik zu dem Film ist ja rausgekommen in dem Jahr deiner Geburt. Und ich sagte, nee, vielleicht habe ich das nicht so klar ausgedrückt oder so. Ich bin ja schon 70 und so, bin ja 70 und das Album 68 und so. Ach so, ja, klar. Noch 20 Sekunden, dann endete der Song und dieser Kollege moderierte an mit, gestern dieser und jener Film, Daniel Finger ist bei mir im Studio und die Musik zu dem Film ist ja in dem Jahr seiner Geburt rausgekommen. Und ich sagte dann im Geisteswinger, sagte ja, ach, wir hätten vorher drüber sprechen sollen. Dann habe ich gesagt, nein, es war ja 2 Jahre vorher und so. Also das ist genau so ein Beispiel für diese Leute, die brillant, der war brillant, der konnte toll formulieren, der war wirklich genial, aber er konnte eins nicht zuhören.
Hatte ich aber in einem großen deutschen, westdeutschen Sender auch.
Ja.
Angststörungen sind ja sehr verbreitet und es gibt sehr, sehr effektive Behandlungen, die aber in der Regel nicht eingesetzt werden. Dann könnte man ja nachfragen.
Ja, welche Behandlungen sind effektiv? Warum werden sie nicht eingesetzt? Und vielleicht auch noch, welche werden denn stattdessen, warum funktionieren die nicht?
Das wäre eine naheliegende Frage, es sei denn, man hat auf dem Zettel einfach was anderes stehen und fragt weiterhin nach der größten Erdbeschleunigung und der größten Höhe, in der man gearbeitet hat, den Verwaltungsinspektor.
War das jemand, der das selber vorbereitet hatte und sich super fühlte? Oder war das so einer dieser Pseudomoderatoren, wo die Redaktion alles vorbereitet? Was glaubst du?
Ich weiß es, weil ich habe mich natürlich...
B?
Er hat alles selber vorbereitet.
Ach so.
Nein. Selber vorbereitet und sich gut fühlend.
Ja, dann braucht man ja auch nicht mehr. Das heißt, er hätte dich auch gar nicht gebraucht.
Im Grunde nicht. Er hätte die Frage auch viel besser selber beantworten können.
Er hätte das Expertenhonorar auch noch behalten können. Das finde ich gut. Mhm. Du hast vorgeschlagen, dass wir heute sprechen über Multitasking oder die Idee davon, mehrere Dinge gleichzeitig tun oder denken zu können. Und bitte noch kein großer Exkurs, weil je nachdem, was du sagst, habe ich noch eine kleine Anregung.
Die Frage war, du hast vorgeschlagen, dass...
Ja.
Die Antwort ist ja.
Genau, aber meinst du mit Multitasking, dass man mehrere Dinge gleichzeitig denken kann oder dass man mehrere Dinge gleichzeitig tun kann?
Eigentlich meine ich beides.
Okay.
Gleichzeitig denken und gleichzeitig tun, beziehungsweise gleichzeitig Dinge denken und andere tun.
Und ich will das deshalb... Nur ganz kurz eine Sache, vielleicht weiß nicht, ob du dazu auch was sagen kannst. Wir haben lange in einem Philosophieseminar sehr angeregt diskutiert, ob man denken kann, wirklich denken kann, dass man gerade denkt. Also diese berühmte Descartesche Erkenntnis, ich merke quasi, dass ich denke, also muss es mich zumindest geben, weil da gibt es ja etwas, das das merkt. Und da haben wir lange darüber diskutiert und ich habe dann gesagt, naja, ich glaube... Man sagt es zwar so, aber eigentlich, was man eigentlich meint, ist, ich denke, dass ich gerade eben etwas gedacht habe. Und jetzt kann ich denken, dass ich das gedacht habe. Also ich bin nicht sicher, ob das Denken sich selbst wirklich, also ich kann in so einem meditativen Zustand merken, dass ich bin. Ich spüre da irgendwas. Das ist so ein Dasein. So. Mhm. Vermutlich hat das auch schon eine Amöbe, ich weiß es nicht, aber ich denke in dem Moment nicht sozusagen. In dem Moment, wo ich denke, analytisch darüber nachdenke, dass ich etwas denke, ist es, glaube ich, nicht gleichzeitig.
Das ist genau die Ebene, zu der Neurologen nichts sagen können. Das ist eine philosophische Überlegung. Kann man drüber nachdenken? Kann man sich drüber streiten? Die Neurologie hat dazu nichts zu sagen.
Ich würde sagen, es ist Selbstbeobachtung. Also zwar nicht im MRT oder so, aber ich kann doch quasi Introspektion betreiben. Ich kann doch versuchen zu merken, was da gerade in mir passiert.
Dem widerspreche ich ja nicht. Was ich aber nicht kann, ist mehr Kluges dazu beizutragen, indem ich dich in einen Kernspin lege und dann irgendwelche Beobachtungen mache, die da auf der Ebene noch irgendetwas Kluges hinzufügen würden. Tun sie nicht.
Okay. Aber du als Vieldenker, würdest du auch sagen, ja, es kommt dir plausibel vor oder vielleicht ist dein Gehirn ja besser und du sagst, nee, ich kann sehr wohl denken, dass ich denke und zwar exakt in der gleichen Sekunde.
Ich habe darauf keine kluge Antwort.
Gut, okay.
Das ist eine Erkenntnis, für die ich wirklich viele Jahre gebraucht habe. Ich hatte früher immer Angst vor dem Satz, dazu kann ich nichts Kluges sagen, das weiß ich schlicht nicht. Und ich hatte vor Fragen Angst, die mich zu diesem Satz zwingen, in Vorträgen, bis ich immer gemerkt habe, dass es gar nicht das Schlechteste ist, wenn auch ein Arzt sagt, an dem Punkt muss ich leider passen, ich weiß es nicht. Ich hatte mal einen Oberarzt, der hat das sehr klug gemacht. Eine Patientin hat gefragt, wie wirken denn diese MS-Medikamente genau? Und er hat gesagt, ja, die machen das und das. Nein, auf dieser oberflächlichen Ebene habe ich es nicht gemeint, sagte die junge Frau, die war Biochemikerin. Ich wollte es schon auf zellulärer Ebene. Und dann sagte er, muss ich mich entschuldigen, kann ich nicht beantworten, aber morgen kann ich es ihm beantworten.
Okay.
Also ich arbeite mich ein, ich fülle die Lücke. Fand ich beeindruckend.
Das ist super. Und ich kann dir sagen, also ich meinte, das war jetzt auch nicht so ein Rumgeschleime mit dem, das ehrt dich. Ich habe ja mit sehr viel Experten zu tun und sehr viel super tollen Leuten. Und ich finde, es wird immer da interessant, am interessantesten, wo die selber noch nicht genau wissen. Nicht, weil die vielleicht auch nicht nachgelesen haben, sondern für mich ist es eine Frage oft, also das Phänomen ist ja, man fragt Leute was und wenn sie gewohnt sind, kluge Antworten zu geben, dann denken sie, sie müssen auch immer und sie können eigentlich auch immer. Irgendwas kann man ja immer sagen. Und ich frage diese Experten sehr oft und jetzt sagen sie mir mal, mit welchen Fragen beschäftigen sie sich, auf die sie keine Antwort haben? Vielleicht schon eine vage Idee, vielleicht nur eine Lieblingshypothese. Und das ist super. Und dann merkst du, wie die auf einmal drei Ebenen tiefer nachdenken und dann kommt auch noch eine ganz andere Dimension zustande. Manche haben sowas nicht. Das sind dann die angelernten Experten, die würde ich sagen, die können sehr gut sein, aber die werden das Feld vermutlich nicht erweitern oder durch Zufall. Aber die sagen, ja, so was ich überhaupt nicht verstehe und das, da wird's richtig toll eigentlich. Mhm. Ja. Also insofern, es ehrt dich. Genau. Also was kannst du denn sagen über Multitasking?
Ja, Multitasking ist ein Phänomen, weil wir alle glauben, dass wir Multitasking können. Weil wir alle glauben, dass Multitasking eine Herausforderung ist. Es gibt Umfragen, 9 von 10 Leuten halten sich für überdurchschnittliche Multitasker, was ja schon mathematisch nicht unproblematisch ist.
Wahrscheinlich halten sich auch für überdurchschnittlich gute Autofahrer, für überdurchschnittlich gut aussehend.
Habe ich auch schon mal davon gehört. Multitasking ist ein Phänomen, bei dem alle Leute glauben, dass es tatsächlich sozusagen die Denkform der Gegenwart oder der Zukunft ist.
Das ist erstaunlich. Ja, ich bin aber der eine von 10.
Mag so sein. Aber die Antwort auf die Frage, ist das erfolgreich, ist ausdrücklich nicht. Wir können es nicht. Multitasking funktioniert nicht. Wir können mehrere Dinge gleichzeitig tun, auf der automatisierten Ebene. Wir können gleichzeitig Auto fahren. Ich kann mich beim Autofahren rasieren, was semi-legal ist.
Nass oder trocken?
Trocken, nicht nass. Was semi-legal ist, ich kann ja Radio hören, ich kann telefonieren mit der Freisprecheinrichtung. Ich darf diese Dinge auch alle. Mhm. Wir wissen aber ausdrücklich, dass diese Dinge meine Fahrleistung erheblich reduzieren.
Selbst Musik hören?
Selbst Musik hören. Hörspiele hören. Viel schlimmer, weil ich da ja meine Fantasie einschalte. Ja. Wenn ich telefoniere, ist es völlig egal, ob ich mit Freisprecheinrichtung telefoniere oder das Handy in der Hand halte. Mhm. Mein Bremsweg ist grauenhaft verlängert, so als wenn ich leicht betrunken wäre. Und ich bemerke einfach Warnsignale nicht auf dem Weg.
Aber jetzt machen wir diesen Podcast leider nicht nur für mich, aber trotzdem, weil ich nun hier sitze, habe ich das Privileg, nochmal nachzufragen. Mein Eindruck ist, wenn ich gar nichts habe, kein Podcast, keine Musik und so, dann gehe ich dermaßen auf den Trip, was Nachdenken anbelangt. Ich bin aber auch jemand, der innerlich unglaublich viel immer nachdenkt und auch in Bildern und so. Ich habe das Gefühl, dass einiges andere meine Aufmerksamkeit weniger fesselt als meine inneren Gedankenprozesse.
Geht mir genauso. Ich stelle dann bei längeren Autofahrten lustvoll das Radio aus und lasse mich gedanklich treiben. Was ich aber natürlich kann, ist diese innere Gedankenwelt blitzschnell abzustellen, wenn irgendwelche äußeren Reize mich zwingen, mich auf was anderes zu konzentrieren. Das Abstellen funktioniert besser als mit dem Radio oder gar mit dem Telefon. Wenn jemand anders mich, der es ja nicht merkt, mit Beschlag belegt. Aber grundsätzlich ist es eben so, wir können Gedanken schweifen lassen, ja, wir können dann abgelenkt sein, ja. Trotzdem sind wir die besseren Autofahrer, wenn wir uns nicht diesen äußeren Einflüssen hingeben. Was wir aber üblicherweise
statistisch tun. Gesehen.
Statistisch natürlich, gesehen,
genau, ja. Jetzt, das ist spannend. Es gibt ja, ich habe jetzt natürlich, weil ich mir Namen nicht so gut merken kann, es gibt ja dieses Buch jetzt, da geht es um Deep Thinking. Und da geht es ja darum, und auch Deep Work ist ja so ein Stichwort, wo jemand eben sagt, also richtig gut arbeiten kann man eben eigentlich nur, wenn man nicht Facebook checkt, wenn man nicht aufs Handy guckt. Und das ist zum Beispiel was, ich habe auch, also ich muss mich in der Regel konzentrieren, wenn ich arbeite, ja, oder kreativ sein, was auch immer das heißen mag. Ob das jetzt mehr mit loslassen oder fokussieren zu tun hat, weiß ich bis heute nicht. Und ich kann zum Beispiel nicht Musik hören beim Arbeiten. Allein das ist schon zu viel Ablenkung. Ja, das würde ja genau in die gleiche Kerbe hauen. Nämlich, wenn man wirklich etwas richtig machen will, muss man sich auch voll drauf konzentrieren.
Ja, und es ist eine Illusion zu glauben, ich checke immer meine E-Mails, wenn es Pling macht und ich unterbreche damit nicht den Flow meiner Arbeit. Das tue ich einfach. Jede Unterbrechung ist eine, die am Ende das Gesamtresultat verzögert. Mhm. Wenn ich konzentriert mich mit etwas beschäftige, sollte ich schlicht und einfach den Computer ausstellen, beziehungsweise mich nicht durch WhatsApp oder E-Mails oder irgendwas ablenken lassen, weil das in der Summe die gesamte Sache verzögert. Das gilt für Musik. Das gilt noch viel mehr für Musik mit Text, weil ich mich dann schlecht auf den Text konzentriere. Und es gibt ganz schlichte Versuche, mit denen man das nachweisen kann. Wir können zwei Dinge nicht konzentriert gleichzeitig tun. Wir können nicht einen Absatz in einem Buch lesen und gleichzeitig die Anzahl der Wörter zählen. Das kriegen wir nicht hin. Und angeblich ist es auch so, dass wir nicht präzise auf einer Linie gehen können und gleichzeitig ein Gedicht rezitieren. Unser Gehirn kann nur eine Sache gleichzeitig. Automatismen laufen nebenher.
Okay, aber zum Beispiel Liebe machen und Champagner trinken, das geht.
Liebe machen, wenn es ein Automatismus ist, naja, weiß ich nicht. Aber ich hatte neulich eine Situation, die mir sehr peinlich war, zum Thema Automatismus. Wir machen viele Dinge vollautomatisch. Wir fahren Rad, ohne uns darüber zu konzentrieren, wie wir auf dem Fahrrad das Gleichgewicht halten.
Wir laufen. Alleine laufen ist kompliziert.
Hochkompliziert. Ja, ja. Und neulich habe ich beim Sicherheitscheck-in am Flughafen Düsseldorf, musste ich den Gürtel ablegen und habe dann angefangen, die gesamte Hose auszuziehen, weil ich immer, wenn ich den Gürtel ablege, die Hose ausziehe. Ich kam mir semi-dement vor, muss dann aber sagen, das war ein Automatismus, der eigentlich ja ganz sinnvoll ist. Und mir fiel es auf, bevor es denen auffiel, es war aber knapp.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ist mir noch nicht passiert, kann ich es leider. Also ich habe bestimmt auch schon Mist gebaut, aber dieser Automatismus, gut, du hattest noch eine Unterhose, hoffe ich. Vielleicht auch eine, wo die Hinterbacken bedeckt sind, wäre es nicht so schlimm
gewesen. Der entscheidende Punkt war, ich habe es bemerkt, bevor die es bemerkt haben.
Ja, das ist gut.
Viel Zeit hatte ich aber nicht. Ja. Es kam mir vor, irgendwas lief gerade ganz komisch, mir war mir nicht sofort klar, was.
Das ist doch aber im Prinzip auch, dass auf so einer Ebene, auf so einer materiellen Ebene mit Gegenständen, das, was auch eine freudsche Fehlleistung ist, ne? Also irgendein Übersprung, also Gürtel, also
nee, nicht Übersprung. Aus, nein, nee, nein, 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 nein. Übersprung nee? Ist es nicht. Übersprung, nein. Freudsche Fehlleistung hieß ja, ich mache etwas Falsches oder sage etwas Falsches, hinter dem ich dann die wirklichen so, Motive stimmt. erkennen kann. Ja,
ja. Und hier du wolltest dich gar nicht wirklich ausziehen.
Okay. Nee, ich hatte definitiv keine Annäherungsabsichten nee, okay. gegenüber irgendeinem der Sicherheitsbeamtinnen.
Ja. Nee, verstehe ich.
Aber nein, das ist einfach nur, diese Automatismen spiegeln wieder, dass unser Bewusstsein, nicht unser Unterbewusstsein, dass unser Bewusstsein eine sehr, sehr begrenzte Rechenkapazität hat. Wir multitasken unterbewusst massiv. Wir können unendlich viele Informationen, nicht unendlich mathematisch, aber wir können sehr viele Informationen gleichzeitig verarbeiten. Mhm. Aber das, worüber wir bewusst nachdenken, was uns in dem Moment klar ist, da schaffen wir eben immer nur eine Sache.
Also ich, das ist mir schmerzlich bewusst, wobei ich bisher immer gedacht habe, es liegt gar nicht daran, dass unser Gehirn nicht so viel Power hat, sondern unser Gehirn hätte ganz viel mehr Power, aber es ist so eingestellt, dass es möglichst wenig davon in jeder möglichen Situation verbrät. Weil wenn dann mal was Schlimmes passiert oder so und Adrenalinschub kommt und so, dann hat man ja auf einmal, die Zeit verlangsamt sich, man kann ganz viele Sachen gleichzeitig entscheiden und so weiter und so fort.
Also in so einer Situation sind wir aber hoch fokussiert. In einer Situation mit Adrenalin, ja. Schmerz, Angst oder Bedrohung in irgendeiner ja. Form, sind wir hochfokussiert und werden niemals irgendeine zweite Sache parallel laufen lassen.
Nein, es ging jetzt nicht mehr um das Multitasking. Ich meinte nur, ich glaube sozusagen, ich wollte dich nur fragen, ob du glaubst, unser Gehirn kann gar nicht besser denken oder ist es einfach zu faul, es in der Regel zu tun? Weil das hatte ich immer angenommen.
Wir unterliegen einem Missverständnis. Das Missverständnis besteht schlicht und einfach darin, dass wir Denken mit Bewusstsein und bewusstem Denken gleichsetzen. Und das ist einfach nicht so. 90% oder 99% der Denkvorgänge sind unterbewusst. Und es ist extrem klug, sich darauf zu verlassen. Wenn wir zum Beispiel, man nennt es Bauchgefühl, wenn wir aus dem Bauch heraus, und es geht ja nicht um den Bauch, sondern es geht ums Gehirn, ist nur eine bildhafte Sprache für Unterbewusstsein. Wenn wir sozusagen aus dem Bauch heraus eine Entscheidung fällen, dann ist die in der Regel auch richtig. Auch wenn wir rational mit dem Bewusstsein möglicherweise zum anderen Ergebnis kommen. Das Klügste wäre, wir schlafen einmal drüber. Im Schlaf hat das Bewusstsein Pause. Mhm. Und was wir am nächsten Morgen denken zu einer Entscheidung, die wir uns am Abend gestellt hatten, ist fast immer richtig.
Naja, ich bin ja so ein, als junger Mensch, war ich ja in diesen Kreisen unterwegs, die dann solche Bewusstseinsreisen und so machen. Da hätte ich ja gesagt, wir gehen in den Schlaf, dann träumen wir voraus, was die beste Alternative ist, und dann wissen wir das ja morgens. Also ich würde ja sagen,
das genau
ist
so.
Ja, das ist schön. Dann sind
ich
wir
gehe ein. Abends, ich gehe tatsächlich abends, ich gehe abends manchmal zu Bett mit der Frage, soll ich das so oder so machen? Und verlasse mich drauf, dass ich am Morgen eine Antwort drauf habe. Und das passiert zumeist auch.
Das ist doch gar nicht wissenschaftlich, Herr Dr. Heyer.
Das ist hochwissenschaftlich, weil es nämlich genau die Unterbewusstseins-Bewusstseins-Denkstrukturen berücksichtigt. Das ist die reine Wissenschaft.
Ich finde übrigens ganz toll, dass du das angesprochen hast. Ich beschäftige mich unheimlich mit solchen Fragen, wie sozusagen Geschichten von uns Menschen verarbeitet werden, warum Storytelling so gut funktioniert bei Botschaften und so. Und da haben Kollegen von dir, allerdings glaube ich Neuropsychologen, die haben ganz lange an dieser Idee von Skripten gearbeitet. Und das ist ja auch diese effektive, also die Theorie ist ganz einfach, du wirst das Phänomen sofort kennen, vielleicht nicht unter diesem Namen. Also das Gehirn ist faul und hat ja immer ganz viele Reize zu verarbeiten und versucht, die zu minimieren. Und deswegen, wenn ich jetzt sowas sage wie Grubenunglück, dann wirst du ein Skript abrufen, wo schon ganz viel drin ist. Mache ich manchmal als Übung mit Leuten in so Workshops, dann sage ich, jetzt schreibt mal auf, was wisst ihr alles, ja? Grubenunglück. Und dann kommt Südamerika und das ist in der Mine und die sind eingeschlossen und was weiß ich. Aber ein Grubenunglück kann eben auch sein, jemand ist irgendwie Industriekultur in Essen in so einer alten Grube, ist irgendwas auf den Fuß gefallen. Das wäre auch ein Grubenunglück, ja. Aber wir haben eben so ein Skript parat und das Verrückte ist, meistens trifft es ja irgendwie zu. Mhm. Aber weil es meistens zutrifft, hinterfragen wir es auch nicht. Und jetzt gibt es manche Leute, die haben Skripte, oh, es sind bestimmt schon Ausländer, da wird es dann auch immer in deren Wirklichkeit so sein, weil die das Skript abrufen und nicht nochmal gucken, was ist denn eigentlich passiert.
Genau,
oder die hören Ausländer und wissen, die kommen nicht drauf, es könnte Norweger sein.
Genau,
und
wenn wir den Begriff Skript mit ja. Schublade oder ja. sowas übersetzen, ja. würde ich sogar verstehen. Nein, es macht ja. das Leben ja auch total einfach. Ich habe mir meine Meinung ja. gebildet, ich will die nicht immer hinterfragen und klar. Ich arbeite effektiv mit den Ressourcen, die ich habe.
Und jetzt bist du aber Profi und jetzt möchte ich gerne wissen, und zwar, also wir sind ja, also wir haben ja genauso Skripte wie andere, nur nicht die gleichen. So. Aber ich würde sagen, eigentlich möchte ich gerne immer mal wieder überprüfen, was von diesen Sachen, die ich mir so und so vorstelle, irgendwie auch nur annähernd mit der Wirklichkeit zu tun hat. Gibt es da einen Tipp? Also hast du Workarounds für das Gehirn? Hast du Übungen? Disziplinierst du dich irgendwie selber? Ich meine, du schreibst ja auch immer wieder Artikel, wo du gängige Vorurteile der Wissenschaft aufdeckst. Dazu musst du ja selber erstmal drauf kommen, wie du dich überlistest und Dinge neu hinterfragst.
Es ist natürlich sehr viel bequemer, sich einzurichten in seinen eigenen Schubladen oder Skripte, wie du sagen würdest.
Ja.
Das wird ja auch immer leichter in unserer Gegenwart. Wir bewegen uns in Facebook oder wo auch immer, das, was man Blasen nennt, ist im Grunde auch nichts anderes. Wir bewegen uns Filterblasen. Wir bewegen uns eigentlich in einer Welt von Gleichgesinnten. Und das macht es einerseits sehr langweilig und natürlich unglaublich bequem, weil wir kriegen das, was wir an Schubladen haben, an Vorurteilen haben, immer nur noch bestätigt. Es ist natürlich extrem gut und anstrengend, wenn man schlicht und einfach Medien liest und hört und sieht und sich mit Leuten unterhält, die nicht der eigenen Meinung sind. Anstrengend, aber ziemlich gut. Mhm. Mein Lieblingskolumnist ist Fleischhauer vom Spiegel, weil der mehr oder weniger immer der anderen Meinung ist, also nicht meiner Meinung, der ist rechtskonservativ, ich nicht. Ja. Der aber sehr, sehr klug begründet, was er dann so am Anfang provokativ hat fallen lassen. Und dann ist es sehr anstrengend, sich davon argumentativ zu distanzieren und sehr heilsam.
Also das muss ich übrigens sagen, die Hälfte der Zeit geht mir das bei Fleischhauers Artikeln auch so, Jan Fleischhauer. Und die andere Hälfte der Zeit habe ich das Gefühl, er macht es nur, weil er weiß, er provoziert. Und Spiegel Online macht es nur, weil sie wissen, so kriegen sie Leute dazu, auf ihren verdammten Artikel zu klicken. Und das macht mich rasend, weil es eben überhaupt nicht klug ist. Aber wir müssten uns jetzt die Artikel vornehmen und darüber diskutieren.
Gut, aber nun gibt es ein Gegenbeispiel. Nun gibt es einen Herrn Jänicke, Hannes Jänicke, Schauspieler, der einen im Tonfall sehr selbstgerechten, in der Sache vielleicht berechtigten Feldzug gegen Plastiktüten führt. Gut. Diesen Feldzug führt er auf Facebook, propagiert, dass die Bundeskanzlerin eben längst mit ihm hätte reden müssen, mit ihm als Vertreter der gerechten Sache.
Wirklich?
Ja. Und der sitzt bei Hart aber fair im Publikum, auf dem Podium und vertritt diese Thesen. Und dann stellt sich raus, durch Herrn Fleischhauer, dass Herr Jänicke, der Umweltaktivist und Umweltengel und Umweltpropagandaminister, wie immer man es nennen mag, eine Zweitwohnung in San Francisco hat. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, also darf der Mann sich als Umwelt bezeichnen oder ist das nicht in einer Weise bigott, die schwer erträglich ist? Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes.
Also da muss ich ja sagen, also das.
Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Ja. Ich lasse mich ja ungern unterbrechen.
Ja, ja.
Etwas sehr Interessantes, was darin besteht, dass diese Nachricht, ich finde, wenn jemand regelmäßig nach San Francisco jettet, dann, es darf jeder tun, es darf jeder nach seiner Fassung leben und glücklich werden. Aber ich kann nicht Unmengen von Kerosin verbrennen und mich als Umweltaktivist profilieren. Und interessanterweise, und das ist die Blase, in der die dann alle doch leben, interessanterweise wurde diese Bemerkung quasi runtergebügelt und beiseite geschoben, weil sie eigentlich die Wahrnehmung dieses geliebten Ökoaktivisten stört.
Also ehrlich gesagt, ich hab Hannes Jänickes Ökoaktivismus bisher völlig verschlafen. Deswegen, was ich nicht weiß, ist, ob wenn ich ihm zuhören würde, ich das jetzt als wahnsinnig unsympathisch empfinden täte oder sagen würde, also das eine Selbstgerechtigkeit, mit der dieser Mann sich auf, oder ob ich sagen würde, der sagt gute Sachen. Also das kann ich einfach jetzt nicht sagen. Aber ganz grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, weil jemand für eine Sache kämpft, also gerade in Sachen Ökologie ist es so schwer. Al Gore ist auch zu allen Weltdingern geflogen. Ist das an sich schon, ist das ein Problem sozusagen?
Es ist nicht das Problem, dass jemand beruflich, um zum Beispiel als Ökoaktivist zu agieren, irgendwo hinfliegt, Reportagen dreht oder Dinge tut oder an Konferenzen teilnimmt. Aber wenn der private Lebensstil in einer geradezu bizarren Weise dem, was ich propagiere, widerspreche, dann sollte ich schlicht und einfach den Mund halten.
Und wenn jetzt rauskommen würde, nur rauskommen würde, Hannes Jänicke macht unglaublich viel, um seinen ökologischen Footprint aufzuwiegen. Kauft CO2-Zertifikate, pflanzt Bäume, was weiß ich, was man da alles machen kann. Also du kannst ja auch, wenn ich Heizöl bestelle, klicke ich immer an, dass ich CO2-neutral Öl kaufen möchte und dann wird dafür irgendein Umweltprojekt gefördert und so. Angenommen, das käme dann raus, was ja Herr Fleischhauer nicht schreiben würde, weil dann klicken die Leute nicht auf seinen Artikel. Wärst du dann versöhnt mit ihm?
Nein, ich bin nicht versöhnt mit, nein, weil ich glaube,
dann ist es nicht logisch.
Nein, doch. Ich kann diesen ökologischen Fußabdruck nicht ungeschehen machen durch einen solchen Ablasshandel, weil es letztlich nicht ausreichend funktioniert. Ich kann mir den Luxus.
Gut, du als Katholik musst das wissen, wie das geht mit dem Ablasshandel. Davon
verstehe ich nichts. Mit Ablasshandeln kenne ich mich aus. Ich kann nicht ökologisch wie ein Schwein leben und das Gegenteil. Das ist bigott, so ist der uralte Ausdruck. Das ist einfach unredlich. Das ist unsauber. Das ist unakzeptabel.
Aber ich finde, also sollte er das hören, ich persönlich würde ja gerne mit Hannes Jänicke sprechen. Und dann dürfte er mir das auch erklären, weil ich glaube, da können sehr gute Sachen dahinter stecken. Und ich zum Beispiel bin auch der Meinung, das Richtige ist jetzt für mich nicht wirklich Strom zu sparen, sondern darauf zu drängen, dass sämtlicher Strom gefälligst durch klimafreundliche Technologien erzeugt
wird. Ja, aber wir wissen,
dass die richtigen Parteien zu wählen und
korrekt, aber wir wissen, aber wir wissen nichtsdestotrotz, dass unser derzeitiger Lebensstil ökologisch schlicht und einfach nicht zu haben ist. Wir können daran arbeiten.
Ja.
Aber so viel Windkrafträder wird es niemals geben.
Ja, nicht wenn die Leute auf dem Land sich weiter querstellen, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind doch jetzt sehr weit vom Multitasking
weggekommen.
Sehr weit, was schön war. Aber nochmal zurück zur Frage. Hast du einen, und wir haben ja schon vereinbart, wenn du sagst, nee, du hast da auch keine Antwort drauf, ist das völlig okay. Aber hast du einen Tipp, vielleicht eine Methode, irgendwas? Gibt's was, wo du selber stutzig wirst, wenn du merkst, ich habe jetzt schon viel zu lange gedacht, ach, das ist ja völlig klar, wie das ist, oder?
Es gibt nur den Tipp, mich aus meiner Blase herauszubewegen und mich mit Leuten zu konfrontieren, im Gespräch oder schriftlich.
Und keine Angst zu haben, vielleicht auch sich korrigieren zu lassen.
Selbstverständlich. Das ist manchmal anstrengend, aber es ist dann auch ganz erfrischend, wenn man es schlicht und einfach feststellt, hatte ich Unrecht.
Ja, vielleicht, ehrlich gesagt, es war für mich so schwer, als erwachsener Mensch zu lernen, zu sagen, ach, dann habe ich das vielleicht gerade verstanden oder dann habe ich das irgendwie durcheinander gebracht. Aber das ist sehr befreiend.
Natürlich ist es befreiend. Am Ende ist es befreiend. Ja.
Und was ist daran, dass man immer wieder sagt, Frauen, Männer, die einen können besser, die anderen schlechter, Multitasken und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwas?
Gibt es. Keiner von beiden kann Multitasking. Mhm. Keine Frauen, keine Männer, kein gar nichts.
Aber Frauen sind trotzdem besser.
Frauen sind toll, aber nicht im Multitasking. Interessant ist aber die Tatsache, dass wir an das Multitasking glauben und dass wir tatsächlich besser werden, wenn wir glauben, dass wir Multitasking Arbeiten verrichten. Klingt jetzt völlig unlogisch. Gemeint ist Folgendes. Es gab ein Experiment, das bestand darin, dass man Leuten einen Kurzfilm gezeigt hat. Und dann sollten sie schlicht und einfach möglichst viele Worte, Sätze aus diesem Kurzfilm aufschreiben. Ganz normale Aufgabe, konnte man messen. Interessanterweise hat man einer Hälfte der Probanden gesagt, wir machen jetzt eine Multitasking-Aufgabe. Die besteht aus zwei Teilen. Erstens, sich was merken. Zweitens, aufschreiben. Die Zweiten haben zwar dieselbe Aufgabe gemacht, hatten aber nicht den Begriff Multitasking als Herausforderung im Hinterkopf. Die Leute, die glaubten, sie würden jetzt eine komplexe Multitasking-Aufgabe machen, waren besser. Warum waren die besser? Weil die irgendwie die Herausforderung empfunden haben, weil sie sich der Herausforderung irgendwie anders gestellt haben und sich einfach dem mehr hingegeben, mehr konzentriert haben. Interessant war auch, die Anspannung war messbar. Die Pupillen waren größer.
Also ich hatte dir ja auch vor diesem Gespräch gesagt, dass so ein Podcast nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Also das ist ein hochkomplexes, anspruchsvolles, wichtiges und schwierig durchzuführendes Format ist und nur die Besten der Besten durchkommen. War es deshalb so gut?
Ist möglich. Und die schlechte Nachricht ist, ich drehe jetzt gerade auf, obwohl es 2 Uhr nachts ist. 5:05.
Und ich habe gedacht,
der andere Moderator dreht gerade ab, weil es 5:05 ist.
Das also war sie. Die erste Podcast-Folge, die Magnus und ich zusammen aufgenommen haben. Und der Titel hätte vielleicht auch sein können Wein und Medizin. Wir sind wie immer sehr daran interessiert, wie es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch sehr gerne Themen für den Podcast vorschlagen. Schreibt einfach eine Mail an mail@gehirnfinger.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.